Ich erinnere mich an Mittagsschlaf, wo alle in eine Richtung gucken mussten und die Hand, also beide Hände mussten unter der Wange liegen. Man durfte sich nicht bewegen im Grunde, man durfte auch nicht miteinander reden. Das muss dann dritte oder vierte Klasse gewesen sein. Also auf jeden Fall noch Osten ein Pionierfest gab, wo ich nicht dabei sein durfte, weil ich beim Fahnenappell Quatsch gemacht habe. Ich war jetzt kein so guter Schüler. Ich habe viel Unterschriften gefälscht, also von der Klassenarbeit und solchen. Ja, war horrorschlecht. Ja, absolut. Absolut. Und genau, also, und war dann eben manchmal, glaube ich, auch so, nee, mache ich nicht mit. Der Osten war fürchterlich. Absolut fürchterlich.
Mein heutiger Gast ist 1979 in Gröden, einem Dorf in der Nähe von Elsterwerda in Südbrandenburg, geboren und aufgewachsen und ist den meisten als einer der erfolgreichsten Podcaster des Landes bekannt. Ich freue mich besonders, dass er da ist, denn er hat mir verraten, dass er dieses Jahr nur dem Magazin Stern und mir ein Gespräch zugesagt hat. Mein heutiger Gast ist Matze Hielscher. Mit Matze, der eigentlich Matthias heißt, spreche ich über seine Kindheit mit Großeltern, die eine Bäckerei führten, die strenge Kindergartenerziehung in der DDR und das Aufwachsen im christlich geprägten Elternhaus. Weiterhin reden wir über seine schwierige Schulzeit, die ihn an sich selbst zweifeln ließ, und was er aus seiner Ausbildungszeit als Einzelhandelskaufmann in der Lampenabteilung des Regent Möbelparadies Elsterwerda fürs Leben gelernt hat und ob sein Auftritt bei Rock am Ring mit seiner Band Virginia jetzt das gehalten hat, was er sich vorgestellt hat. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du mir gern einen virtuellen Kaffee spendieren. Wie das funktioniert, den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge Born in the GDR, Geschichten aus einem verschwundenen Land mit Matze Hielscher. So, dann sage ich herzlich willkommen, Matze Hielscher. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, wir sitzen hier in Berlin, Prenzlauer Berg.
Gucken raus, also ich gucke raus zumindest, sehe blauen Himmel und das ist doch was Besonderes,
ja,
dieser Tage.
Wirklich schön. Du bist aber nicht in Berlin geboren, kommst ja nicht her, sondern du bist 1979 in Elsterwerda geboren, einer Kleinstadt in Brandenburg. Und da auch aufgewachsen, das ist ungefähr 120 Kilometer von hier entfernt. Was ist deine früheste Kindheitserinnerung?
Die früheste Kindheitserinnerung ist, ich denke an die Bäckerei meines Opas, Opa Gerhard, Bäckerei Plötze in Gröden. Und ich sehe mich da auf dem Hof, da gibt es einen Hund, den sehe ich gerade. Ich sehe meine Cousine, meine andere Cousine, ich sehe buntes Treiben. Ja, das sehe ich irgendwie. Ich sehe, also dadurch, dass das eine Bäckerei war, eine Mühle war, ist da immer ganz viel los gewesen. Das ist so, ich kann dir aber nicht sagen, wie alt, vielleicht vier, fünf Jahre alt, so denke ich gerade, ja.
Das klingt nach einem glücklichen Bild.
Ja, total, absolut. Das war, wir haben da alle auf den Hof gewohnt. Also wir, meine Eltern, hatten ein ganz kleines, also Wohnung ist schon fast zu groß, also wirklich ein ganz so ein Anbau haben wir gewohnt die ersten Jahre, bis meine Eltern selber ein Haus gebaut haben. Und dann wohnten wir alle zusammen, keine Toilette da in diesem Anbau, mussten immer raus oder auf den Top und waren aber immer in der Stube meiner Großeltern. Oder ich habe ganz viel in der Bäckerei irgendwie mit meiner Cousine gespielt, mich immer so in die Getreidesilos reinfallen lassen, was natürlich unter Hygienestandards gar nicht ging. genau, ein großer Garten, ein Hund, vor dem man Angst hatte, ja.
Mhm. Verbindest du mit der Bäckerei auch einen Geruch?
Ich verbinde keinen Geruch, ich verbinde aber vor allen Dingen Streuselkuchen. Es gab einen ganz großen Eimer, und da waren nur diese Streusel drin. Und man kennt das ja, wenn man selber Kuchen backt, dass es irgendwie, eigentlich schmeckt das ja, der Teig schmeckt ja schon so super. Und da bin ich wirklich immer in die Bäckerei rein, einfach so Hand rein, egal ob sauber oder nicht. Und dann diese Streusel. Das ist immer das Erste, woran ich denke, wenn ich an die Bäckerei denke, denke ich an diesen Eimer. Ich weiß auch genau noch, wo er stand, wo die Streusel drin waren.
Heißt das, dass du kein Kindergartenkind warst, dass du dann mehr so von den Großeltern mit betreut wurdest?
Ja, also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber meine Mutter sagte schon neulich, ne, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig oft in den Kindergarten gegangen. Hm. Aber ich weiß, dass ich war, aber ich weiß nicht, also ich nehme schon an, dass ich dann einfach nicht gegangen bin. Da hat meine Mutter jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, nicht geflunkert.
Du hast also keine Erinnerung so an die Kindergartenzeit?
Doch, es gibt es gibt schon noch so ein bisschen Erinnerung, aber das sind gar nicht so, das ist ja immer so eine Frage mit der Vergangenheit, wie man die sich so zusammenschraubt. Weil das stimmt ja alles gar nicht, was ich jetzt gerade sage. das sind ja immer nur so Ausschnitte und ich habe irgendwann bei mir eine ehemalige Kollegin das erzählte, wie sie erinnerte sich an die DDR und an den Kindergarten in der DDR. Und es gab eine ganze Zeit lang, da gab es so eine Art Ostalgie. Und sie erinnerte sich an die DDR, wie da im Kindergarten, wie es da zuging. Und dann dachte ich, hat sie das erzählt? Und ich dachte, ja, das war bei mir genauso. Ich erinnere mich an Mittagsschlaf, wo alle in eine Richtung gucken mussten und die Hand, also beide Hände mussten unter der Wange liegen. Man durfte sich nicht bewegen im Grunde. Man durfte auch nicht miteinander reden. Und wenn man das tat, dann musste man, und daran kann ich mich erinnern, wo die Waschbecken sind. Also da sagt man dann Bad oder, weißt du, was ich meine. Daran erinnere mich ich noch. Genau, also in diese so Art von Zucht. Und ich erinnere mich noch an so einen Wagen, wo man so drin saß mit allen so zusammen. Genau. Mhm. Also ich erinnere schon auch die. Also da habe ich jetzt keine, also wenn ich das so erzähle, weiß ich, warum ich da nicht so gerne hingegangen bin. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich erinnere mich dran, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
Okay, interessant, weil an das Schlaf, an den Mittagsschlaf kann ich mich nun gar nicht erinnern. Und das liegt daran, dass ich den nicht mitmachen musste, weil ich alle Kinder wach gehalten habe.
Siehst du? Und du musstest also aber nicht... Nicht in die, in den Waschraum musstest du also nicht, ja.
Nee, da habe ich keine. Ich weiß natürlich, ne, das war ja alles so kindgerecht auf halber Höhe, ne?
Ja, genau. Ja.
Und natürlich offen und nicht abgetrennt und so weiter, ne?
Ja.
Genau. Du bist ja in einem christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen.
Ja.
Wie wurde der Glaube bei euch gelebt?
Ach, zu Hause gar nicht. Also wir haben gebetet immer mal wieder, aber was mich total geprägt hat, ist in die Kirche gehen, eigentlich jeden Sonntag zusammen. Ich war dann in der, das nannte man junge Gemeinde auch.
So Christenlehre auch?
Christenlehre, genau. Also junge Gemeinde war dann schon so wie so ein, die jungen Wilden sozusagen. Aber genau, man nennt es jetzt, glaube ich, Konfirmandenunterricht. Damals war es einfach Christenlehre. Pfarrer Engelmann war ein sehr wichtiger Mensch für mich. Wir haben aber zu Hause jetzt nicht wahnsinnig viel über Gott gesprochen. Das nicht. Also der Glaube ist da gewesen, der wurde aber auch nicht besprochen. So, der ist irgendwie so mitgeliefert, könnte man fast sagen. Und ich weiß aber, dass das, also meinen Großeltern war das wahnsinnig wichtig, meinen Eltern, mir jetzt auch. Genau. Und deswegen ist das so, ich glaube dann erst später, dass nach der Wende, das ist schon wie besonders das auch war, also der Glauben und
Man hat sich auch vom System ein bisschen abgegrenzt, ne?
Genau, das habe ich aber alles nicht mitbekommen. Mhm. Also ich habe das dann später mitgekriegt und dass das auch echt ein Ding war, dass mein Opa eben diese Bäckerei hatte. Und
als Kapitalist im Osten sozusagen. Kapitalist
im Osten, der aber Kirchgänger war und nicht mitgemacht hat in irgendeinem System, aber trotzdem funktioniert hat, also weil die Leute brauchten ja Brot. Also genau, also das, und vielleicht kriegt man es irgendwie mit, aber ich habe daran keine Erinnerung. Mhm.
Als du eingeschult wurdest, war ja noch 2-3 Jahre DDR.
Warte mal, ich bin 86 eingeschult worden, ja, 85, 86, ja.
Genau, das heißt also, gleich in der ersten Klasse wurde man ja Jungpionier. Mhm. Wie war das dann für dich? Weil das war ja einerseits das Christentum und andererseits dann sozusagen Jungpionier. Wie hast du das empfunden?
Ich habe daran auch nicht mehr so richtig eine Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich so diese, ich hatte schon immer eine große, also offensichtlich, also zumindest meine Mutter auch immer und mein Vater auch, ich konnte noch nie gut mitmachen. Also im Sinne von, alle machen das Gleiche, alle ziehen das Gleiche an. Und ich weiß noch, dass es irgendwann, das muss dann dritte oder vierte Klasse gewesen sein, also auf jeden Fall noch Osten ein Pionierfest gab, wo ich nicht dabei sein durfte, weil ich beim Fahnenappell Quatsch gemacht habe. Und das
was
hat mich,
heißt Quatsch?
Ich weiß es nicht mehr. Also ich wurde sozusagen, ich musste vor versammelter Mannschaft vor diesem Fest, das weiß ich noch, musste ich gehen. Wurde da einmal vom Direktor oder Direktorin, weiß ich auch nicht mehr, ob es Mann oder Frau war, musste ich dann abziehen. Was mich aber null gestört hat, das ist auch heute noch was, wenn so alle das Gleiche tragen, Uniform, Fußball, all das, ich kriege da irgendwie Beklemmung und offensichtlich hatte ich das als Kind auch schon. Also ich habe mich nie so als Jungpionier definiert oder so, aber ich meine, ich war auch 8, 9, also es, ich weiß nur noch dieses Fest, das weiß ich, dass ich da gehen musste und irgendwie nicht schlimm fand. Ja.
Aber hattest du dann Verbündete?
Das weiß ich nicht mehr. Also Verbündete in der Schule, ja klar, so Klassenfreunde, aber ich weiß noch, wie ich da alleine weg bin. Aber wie gesagt, auch nicht, ich fand es auch nicht schlimm oder so. Also ich bin da einfach weg und das war's dann. Und hatte so meine Verbündeten in dem Sinne, das waren dann immer, also ich ganz viel mit meinen Cousinen gespielt. Hatte so einen Freund im Dorf, mit dem ich irgendwie viel gespielt habe. Aber so es spielte so Politik und all das spielt überhaupt gar keine Rolle. 0,0. Also das war so wirklich, und auch der Staat oder das System oder irgendwie sowas, kann ich gar nicht
dafür
sagen.
Dafür war man auch noch zu klein.
Viel zu klein, genau. Also das natürlich, meine Eltern sind dann irgendwann in den Westen gefahren, oder mein Vater nur, oder meine Mutter, ich weiß es gar nicht, ich glaube nur mein Vater. Nee, beide sind weggefahren. Und das weiß ich, dass das irgendwie so ein großes Ding war. Aber so diesen, und ich weiß natürlich noch sowas wie Intershop und solche Sachen. Und die sogenannte Westverwandtschaft und solche Sachen, das weiß ich schon noch, aber das sind nicht so, also das sind alles ja Sachen, die im Grunde vor der Wende eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, die Ausprägung dessen, die habe ich erst später mitbekommen. Genau, also nicht während der Wende, also nicht während der DDR-Zeit. Ja.
Und diese Anlässe für Westreisen waren wahrscheinlich Familienbesuche irgendwie. Es gab ja das zu irgendwelchen runden Geburtstagen, dann gab das, also musste man einen gewissen Familiengrad haben, damit man überhaupt die Möglichkeit bekam und wahrscheinlich immer nur der Verwandte, der näher dran ist und niemals als Paar oder die ganze Familie ja schon sowieso gar nicht.
Genau, es gab diese Art, diese Westverwandten und dann wurden sich dann auch, aber da auch nochmal so ein paar gerade irgendwie zurechtgedacht. Und dadurch, dass ich aber da geblieben bin bei meinen Großeltern, man braucht ja so eine Art Pfand. Und ich war halt Pfand und deswegen durften die weg, genau.
Du bist Einzelkind?
Ich habe eine Schwester, eine jüngere Schwester, okay. Ja.
Du hast mal gesagt, es gab auch körperliche, du hast vorhin schon gesagt, in der Schule, im Kindergarten hast du es so empfunden. Du hast aber auch das mal gesagt, in Bezug auf die Schule, dass es da körperliche Züchtigungen gab.
Ja.
Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das war dann schon später. Also das war schon selbst so in der Realschule, in der ich dann war, kenne ich eben noch den Schlüsselbund, der geflogen ist. Ich kenne sozusagen auch das Verbale, wie man irgendwie Leute schikaniert. Also da war ich drunter. Das kenne ich noch, ja. Also ich diese langen, diese langen Lineale, mit denen man an der Tafel
was zeigen konnte?
Zeigen konnte, dass die dann auf den Tisch knallen und solche Sachen. So, das kenne ich alles noch, ja. Ja.
Vermeintlich, mit was hast du denn provoziert?
Ich glaube, also das, was deswegen, das habe ich erst schon gesagt, ne, das ist immer eine Frage, stimmt das alles so? Oder macht man sich die Vergangenheit im Nachhinein zurecht? Und ich kann jetzt sagen, ich habe schon immer wahnsinnig viel gequatscht. Das würde ich sagen, das stimmt auch. Ich habe aber auch schon Lehrer, das erinnere ich mich zumindest aus der Berufsschule, wahnsinnig gemacht mit Fragen. Das weiß ich noch. Und ich weiß aber nicht, ob das in der Realschule auch so war. Ich war jetzt kein so guter Schüler. Ich habe viel Unterschriften gefälscht, also von der Klassenarbeiten und solchen. Ja, ich war horrorschlecht. Ja, absolut. Absolut. Ja. Und genau, also, und war dann eben manchmal, glaube ich, auch so, nee, mache ich nie mit. So. Ja. Aber ich, wie gesagt, das ist ein bisschen so ein, ich hatte einen sehr engen Freund in der Schule, Benno, der wirklich so, der war mein Banknachbar, mit dem war ich sehr, sehr eng. Und wir haben so unser Ding gemacht. Und so, das war schon so ein bisschen anders, also ein bisschen anders als die anderen Klassenkameradinnen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Aber es fühlte sich natürlich auch, also haben vielleicht auch alle anderen 22 auch mit sich selbst gedacht und dem Banknachbar. Also das ist ja immer so, man denkt ja selber, man ist sowas wahnsinnig Besonderes in dieser Klasse. Man hört die coolere Musik und so. Aber ob das wirklich so stimmt, wie gesagt, ich bin da mittlerweile, was die eigene Erinnerung betrifft, ich hatte, und das kann ich vielleicht erzählen, dass ich hatte einen ganz bestimmten Blick, wie meine Zeit zwischen 16 und 18 war. Und jetzt war meine Mutter am Wochenende da und hat mir was erzählt. Und ich war so, ja, das stimmt. Aber ich habe diesen Blick überhaupt nicht mehr gehabt. Aber ich wusste, dass ich weiß, dass das stimmt, was sie gesagt hat. Weil in meinem Kopf war, haben wir uns gar nicht verstanden, meine Eltern und ich. Und in meinem Kopf war zwischen 16 und 18 eigentlich super schwierig. Und dass ich nichts durfte oder wenig durfte. Und ich habe eine Ausbildung gemacht und war aber immer weg. So, das war meine Geschichte, die ich mir selber auch immer erzählt habe, weil, ach, das war auch echt schwierig alles. Und dann erzählte ich ihr, dass ich eine ganz alte Bekannte wieder getroffen habe, die ich so wie seit 30 Jahren nicht gesehen habe. Und dann meinte ich, ja, die war ja immer bei uns. Und das fand ich ja super, Mensch. Und die hatte ja, also, die hatte auch echt Ärger mit ihrem Vater, weil sie lesbisch ist. Also, ja, meine Güte, das war ja und so weiter. Und ja, ich sehe die noch, wie die in der Bank sind. Ich war so, in meiner Erinnerung war die einmal da und nicht mehr. Dann erzählt sie, und dann, ja, und wer, wie hieß denn der noch und der noch? Und dann kam wirklich so raus nach und nach, dass bei uns schon sehr oft viele Leute waren, die mitgegessen haben, die da gepennt haben. Und dieses ganz strenge Elternhaus, was ich mir selber so erzählt habe, das stimmt jetzt auch nicht so.
Genau, ist ein gutes Zeichen, wenn die Leute da zu dir kommen und beköstigt werden und so weiter. Man wollte ja eher doch ein bisschen unter sich sein als Jugendlicher, ne?
Genau, und das ist aber so diese Erzählung, die man sich über die eigenen, also man findet ja immer Gründe, warum man so ist, wie man ist und sagt dann, ja, ich habe schon in der Schule viele Fragen gestellt, so, oder Leute genervt damit. Und das ist aber die Frage, stimmt das oder ist das irgendwie zurechtgelegt und ist die, warum will man irgendwie eine Art in die Öffentlichkeit, weil man, ja, die Eltern haben einen nicht gesehen und man durfte ja auch so ganz viel nicht. Und stimmt das eigentlich? Auch, aber nicht nur. Deswegen bin ich so mittlerweile meiner eigenen Erzählung über die Vergangenheit, ich traue der nicht mehr. Mhm. Also ich bin so ein bisschen, also ich kenne das auch durch meinen Podcast, dann geht es ja auch um so Prägungssachen. Und ich finde das ja schön, weil man, das sagt ja eigentlich nur, ob die Geschichte stimmt oder nicht, spielt auch gar nicht so große Rolle, finde ich. Man hat es aber, es geht ja ums Empfinden. Aber ich bin so in den letzten Jahren, bin ich auf jeden Fall skeptisch meiner eigenen Erzählung geworden. Mhm. Vielleicht hat auch nie jemand einen Schlüssel nach mir geworfen.
Wie aktiv war die Stasi in Elsterwerda?
Ich habe über die Stasi, ich habe da ganz wenig mitbekommen. Ich habe mit meinen Eltern das erste Mal drüber geredet, als wir das Leben der anderen geguckt haben. Und das stimmt, weil meine Mutter sich auch daran erinnert. Also es gibt zwei Zeugen. Weil wir danach drüber geredet haben, sagte meine Mutter, da saßen wir im Kino international und sie sagte, denk nicht, dass das nur ein Film ist. Das war wirklich so. Und dann saßen wir ganz lange danach bei mir in der Küche mit meinem Vater und haben drüber geredet. Und sie haben sich nie ihre Akten schicken lassen, weil sie nicht genau wissen wollten, was genau so war.
Bis heute?
Bis heute, ja. Sie haben Vermutungen, aber sie wollten es nicht schwarz auf weiß. Was ich weiß, dass in meiner Familie war niemand in der Stasi. Also von den engen Großeltern, Tanten, Onkel und so weiter. Und es gab, ich weiß, dass mein Onkel mal Ärger hatte mit der Staatssicherheit, aber da weiß ich nicht mehr, warum genau. Wir hatten irgendwie, meine Eltern waren und sind es eigentlich noch immer, sie kriegen irgendwie die Sachen mit, die so los sind, sind aber wirklich extremst neutral, würde ich sagen. Und das war zu DDR-Zeiten auch schon so. Das sind sehr vorsichtige Menschen. Mein Großvater war das auch, mein Opa, also alle Großväter waren das. Und ich bin eher aufgewachsen in einer so vorsichtigen, und die haben auch schon immer sehr genau darauf geachtet, worüber die am Tisch sprechen. Also das ist etwas, woran ich mich schon meine zu erinnern, ist dieses, das ist nichts für euch, Kinderohren. Und ich glaube, da ging es oft auch um solche Sachen, dass man natürlich aufpassen musste, was erzählen die Kinder unter Umständen anderen Kindern weiter und was sind die Eltern für Eltern? Mhm. Also diese Westreise, die meine ich, das hat mir meine Mutter irgendwann mal erzählt, ganz spät erst erfahren habe, damit ich nicht drüber rede.
Aber zumindest war es ja offiziell, also ich meine,
dass sie gefahren sind, genau. Aber es waren so Sachen, diese Angst, meine Frau ist aus, würde man jetzt sagen, Westdeutschland, und die kennt nicht dieses, dass man über Sachen nicht redet, also es wird eigentlich immer, alles wird da besprochen, und ich kenne das schon noch, ich sagte dann immer so, als wir wohnen ja nicht unweit voneinander entfernt, ja, was kümmert es dich denn, was der Nachbar sagt? Ich war immer so, Vorsicht, die Nachbarn, wir dürfen nicht so laut reden und so weiter. Und ich glaube, das steckt schon so drin. So, ich weiß aber, das gibt bestimmt auch Leute in irgendwo in Rheinland-Pfalz, die das genauso haben. Aber ich glaube, so diese aufpassend, was man so sagt und wer das mithören könnte und wie das falsch verstanden werden könnte, das habe ich. Ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, weiß ich nicht.
Haben denn deine Eltern so Berufe gehabt, dass sie da hätten schnell ins Fadenkreuz geraten können?
Nee, mein Vater ist Zimmerer und meine Mutter hat ganz lange in der Buchhaltung gearbeitet. Nee.
Du warst ja beim Mauerfall gerade mal 9 Tage, 10 Jahre alt.
Mhm. Sehr gut. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht. Ja, das stimmt.
Hast du Erinnerungen an den Tag und wenn ja, welche?
Ich habe an den Tag gar keine Erinnerung, was ich schade finde. Also das wäre so ein Tag, wo ich mich gerne daran erinnern würde wollen. Ich weiß aber, dass wir relativ schnell nach Berlin gefahren sind. Ich weiß, dass wir uns das Begrüßungsgeld abgeholt haben, dass ich...
Durftest du dir davon was wünschen?
Ich habe was gekriegt, aber im Nachhinein würde ich ja sagen, da schuldet mir noch jemand Geld. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich auch Fan, Knight Rider, war das für dich auch so ein Ding?
Nee, David Hasselhoff, also in keiner Beziehung.
In keiner Beziehung, gesagt. Für mich war das wirklich, war das Nationalheld. Mhm. Also ich fand den wahnsinnig toll. Und ich durfte mir 5 Knight Rider Kaugummis kaufen. Och. Und
ich dachte wenigstens ein Auto.
Nee, Knight Rider Kaugummis. Und ich habe eine, ich meine, es war eine Mickey Maus, die Zeitung gekriegt. Meine Cousine eine Bravo, fand ich natürlich viel cooler. Bei mir war es die Mickey Maus. Und das hat dann, wenn man das mal so zusammenrechnet, das waren 8 Mark.
Also ja. 90 Mark plus Zinsen.
Fehlt noch was. Ja, Grüße gehen raus. Nein, also das, genau, und das weiß ich noch. Und das war natürlich total aufregend. Und da sind wir, die komplette Familie nach Berlin gefahren. Genau. Ja, angucken, gucken, was los ist. An der Mauer waren wir, da wurden ja so Steine abgekloppt, die man so kriegen konnte. Genau, und da hatte ich dann lange noch so kleine Mauersteine, aber so wirklich so Winzsteine. Ja, also daumengroß, ja.
Du hast du denn Erinnerung daran, dass sich da vorher schon was verändert hat, dass das in der Schule vielleicht besprochen wurde oder auch nicht besprochen wurde?
Das wurde gar nicht besprochen. Und das Einzige, wo ich es dann mitbekommen habe, war, dass es gab ein Fach, wo es um politische Bildung ging, gab es nicht mehr. Und stattdessen gab es dann Gartenarbeit. Und das war so dieser Wechsel. Das war so, das, der Stundenplan hatte sich verändert und diese politische Bildung gab es nicht mehr und dafür war dann Garten. Und das fand ich irgendwie witzig. Ich fand es aber schade, weil ich die politische, ich mochte den Politikunterricht. Also wahrscheinlich den Lehrer oder die Lehrerin. Aber das war so die große Veränderung. Das war ja alles noch Grundschule, genau.
Ich habe nochmal nachgeguckt, der 9. November 89 war ein Donnerstag.
Mhm. Okay. Mhm.
Können wir davon ausgehen, dass am nächsten Tag schulfrei war, oder?
Oh, das weiß ich auch nicht. Also bist du auch noch mit Samstag Schule? Kennst du noch Samstagsschule?
Ich glaube ja, aber ich weiß nicht, ob alle Jahre.
Also ich hatte auf jeden Fall noch Samstagsschule, weiß aber auch nicht mehr, ob alle Jahre. Und ob dann wirklich schulfrei war oder nicht, keine Ahnung. Also ich kann mich 0,0 daran erinnern, dass das irgendwie Thema zu Hause war. Also irgendwann hat man es natürlich, also klar, die Wände, die Mauerfall, bla. Mhm. Aber dann irgendwann hat, eigentlich ist das erste wirklich dieses nach Berlin, weil du mich erst fragtest, ne, was ist eine frühe Kindheitserinnerung? Die erste Wendeerinnerung ist Berlin, 100 Mark.
Lange Schlange.
Lange Schlange, Knight Rider, Mickey Mouse.
Mhm.
Ja.
Ja.
Die Wende, das war sie für mich. Ja.
Ja. War denn auch, gab es denn da auch in Elsterwerda in dieser Kirchencommunity dann kurz, also in dem Herbst 89, gab es da eben so ein auch so konspirative Treffen oder so?
Es war erstmal, also Elsterwerda war der nächstgrößere Ort.
Ja.
Der Ort, wo ich groß geworden bin, das heißt Gröden, ist so ein ganz so ein Dorf im Grunde. Okay. Nee. Also was den großen Unterschied gemacht hat, dass die Kirche dann voller war. Also zu Weihnachten war plötzlich die Kirche richtig voll. Das war vorher nicht so. Mhm. Genau, also es waren dann plötzlich, es fanden auch erstaunlich viele Menschen zum Glauben.
Mhm. Auch Friedensgebete wahrscheinlich, also hieß es ja damals.
Ja, ne? So hieß das ja, ja, genau. Aber daran habe ich, ich weiß nur, dass so diese Weihnachten, das ist ja so ein sehr heiliger Moment logischerweise und das Krippenspiel und so. Und es sind einfach dann viel, viel mehr Menschen in die Kirche gegangen, ja.
Und haben deine Eltern diesen Moment des Mauerfalls als Glücksmoment empfunden oder eher mit Sorge?
Daran hatte ich keine Erinnerung. Also ich glaube, dass die sich gefreut haben und dass das, also aber was das alles für Implikationen hat, was es zu welchen Veränderungen das führt, das war ja in dem Moment nicht klar. So. Aber erstmal dadurch, dass wir natürlich auch eine Westverwandte hatten und natürlich, ich glaube, jeder Mensch, der in der DDR gelebt hat und jetzt nicht Teil der Stasi oder so war, wusste natürlich auch, was es bedeutet, in diesem Land zu leben, wie schwierig es manche Dinge waren. Und es ist natürlich immer so, glaube ich, dass man, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und man denkt, ah ja, okay, und jetzt kommen die blühenden Landschaften her, super. Und wir hatten bei uns im Dorf, und das war, glaube ich, eine Besonderheit, wir hatten Westfernsehen. Und wir haben, das weiß ich noch, als wir das erste Mal richtig im Sommerurlaub im Westen gemacht haben, war ich total enttäuscht, wie wenig Programme die hatten, weil wir viel mehr hatten. Also wir haben viel mehr empfangen. Wir hatten, also irgendjemand hatte da irgendeinen Schlüssel geknackt und dann konnte das ganze Dorf, hat Westfernsehen geguckt. Und obwohl da Leute bei der Stasi waren, hat da niemand was drüber verloren.
Dass ja, wir die alle, haben im Zweifel selber geguckt. Nee,
die haben ja selber geguckt, natürlich, genau. Und das fand ich, das ist was total, also ich glaube, es ist was extrem Typisches auch im Osten gewesen, dass man irgendwie
naja, so Mittel und Wege gefunden hat.
Mittel und Wege gefunden hat, aber natürlich denkt man ja, wenn man in so einem System ist, dann ist alles anders und dann ist alles besser. Und deswegen, glaube ich, haben die allermeisten Menschen sich erst einmal total gefreut. Also ich habe noch niemanden getroffen, wenn man mal drüber gesprochen hat, der gesagt hat, also das fand ich ja ganz schlimm, dass da jetzt die Mauer fällt. Ja, du, hast du schon mal jemanden getroffen, der das gesagt hat?
Nee, aber heute hört man natürlich sehr viel sozusagen oder verstärkt auch die Idee, dass es eben damals alles zu schnell ging. Also ich meine, die ehemaligen Bürgerrechtler haben das damals schon gesagt, sind dann wahrscheinlich auch kaum noch gehört worden. Mhm. Es ist ja nun mal so gewesen, dass die Mehrheit der DDR-Bürger eben zur Westmark wollte und zur Wiedervereinigung. Und das kam natürlich alles super schnell. Und die Mitsprache vom Osten war ja dann relativ gering.
Hast du dieses Zitat schon mal gehört? Ich meine, es ist von Uwe Johnson, dass die Menschen aus der DDR raus wollten, heißt nicht unbedingt, dass sie in der BRD ankommen wollten.
Ich glaube, das habe ich mal gehört,
ja. Ja, ich fand das irgendwie sehr betreffend eigentlich. Mhm. Also Genau, dass man irgendwie was nicht zufrieden ist mit dem, was man jetzt so hat, wo man so ist. Aber es heißt eben noch lange nicht, dass man das, dass man einfach nur genau das andere will.
Ja, das sind natürlich kluge Reflexionen. Ich kann da eigentlich nur von meiner Sicht aus natürlich wie jeder Mensch sagen, ich war 18, als die Mauer fiel, und für mich war das natürlich wow, ne? Also plötzlich waren ganz andere Sachen möglich und trotzdem musste man ja erstmal lernen, und ich finde, dieser Lernprozess hat ja bis heute nicht aufgehört, zu reflektieren und wie Dinge funktionieren. Also ich finde, das ist ja nach wie vor so ein anhaltender Prozess. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht jetzt an dem Punkt, 35 Jahre nach dem Mauerfall, dass da so viele Sachen nochmal hochploppen, die da besprochen werden möchten, die gesehen werden möchten. Weil letzten Endes, was ist passiert? Wie gesagt, kann nur für mich sprechen. Man hat sich ja auf eine Art irgendwie, man fand das alles super, hat sich aber auch im Prinzip assimiliert und hat versucht, irgendwie da reinzupassen. Und so ist es ja, also so habe ich es auch gemacht. Ich habe das nie als schlimm empfunden. Also ich habe das gern gemacht, weil ich wollte ja sozusagen mein Leben gestalten. Also deswegen find ich es immer wahnsinnig mühsam, diesen Begriff vom Jammer-Ossi, weißt du? Also ich finde, da gibt's tausende, zigtausende positive Beispiele, wo das nicht so ist, und das bleibt dann irgendwie so stehen. Und ich glaube, jetzt fragst du mich schon hier, ich wusste, dass das passiert. ich glaube, auch deswegen habe ich meinen Podcast gestartet. Weil da kam dann irgendwie vor fast 2 Jahren das zusammen, dass ich gedacht habe, wie will ich mich eigentlich äußern oder was für Geschichten möchte ich erzählen? Ne? So.
Ich finde es, ich frage mich aber ganz oft bei dieser Ost-Vergangenheitsbewältigung und bei dem, also es gibt auf der einen Seite gibt es natürlich klar politische Unterschiede nach wie vor, und die sind auch absolut, die muss man adressieren. Und das, also ne, irgendwie, ich weiß nicht, 5% in Führungsetagen sind nur aus Ostdeutschland und so. Also Perspektiven, die man nicht mitdenkt. Ich habe gestern Lars Klingbeil interviewt, und der sagte, naja, wir hatten auch keine Probleme. Und dann meine ich, ja, das gilt für dich, aber nicht für uns. So. Und dann hat er, ja, stimmt. Also, ne, so. Und das ist natürlich eine Perspektive. Und wenn auch jetzt im Bundestag, wie wenig Menschen sitzen da aus dem ehemaligen Osten? Also im Bundestag, obwohl das stimmt nicht, da ist die Zahl sozusagen, die ist schon relativ gut. Ich bin bei einer Sache, werde ich mittlerweile so ein bisschen, da weiß ich nicht genau, also eben weil ich seit einer Weile ein bisschen skeptisch meiner eigenen Vergangenheit gegenüber bin, dass ich manchmal denke, ey, also ich finde es gut, darüber zu sprechen, aber ich finde es genauso gut, darüber zu reden, also wenn ich aus Bayern käme, so, also zu gucken, was stimmt denn von den eigenen Erzählungen und wie war das so und solche Sachen. Also das ist ja auch, also je älter man wird, desto lieber macht man das ja oder denkt man so dran. Aber ich glaube, es würde auch vielen Menschen gut tun, eher an etwas Positives ist, in die Zukunft zu denken. Und da sehe ich gerade so eine komische Veränderung, dass viel in der Vergangenheit als schlecht geredet wird, dass auch der, also auch ostdeutsche, ostdeutsch geprägte Menschen sich in eine Art so Minderheitsposition begeben und also eine kleine Opferhaltung da ist. Und dann denke ich, ja, okay, ist nicht geil gelaufen. Und nun? Also es ändert nichts.
Es müssen halt aber mehr ostdeutsche Perspektiven, finde ich, in den Diskurs rein. Du hast jetzt gerade erwähnt, irgendwie, wie das in Bayern oder so, wie war da die Jugend und so weiter. Vielleicht macht da ja mal einer einen Podcast.
Finde ich interessant.
Der Punkt ist aber der, ich meine, du und wahrscheinlich, also ich auf jeden Fall, ich meine, was habe ich mir alles für Reportagen angeguckt und so weiter. Lebenslinien, kennst du das, vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe mir doch westdeutsche Lebenswege, habe ich mir doch alles reingezogen, habe ich wahnsinnig gern gesehen, hat mich interessiert, hat mich inspiriert und so weiter, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. das, was auch, ich meine, du hattest ja auch, wie heißt er, Steffen Mau und auch Dirk Oschmann und so weiter, die ja verschiedene Perspektiven haben, aber auch eine Schnittmenge. Es geht ja darum, dass sozusagen der Osten seine Geschichten jetzt eben mal selber erzählt und nicht sozusagen der Blick aus dem Westen und so weiter, da das Narrativ irgendwie wieder so ein bisschen ausgeglichen wird.
Das finde ich auch total richtig. Das ist, ich finde also die eigene Biografie, die Biografie von anderen Menschen, egal ob man jetzt aus Tansania kommt oder aus Bayern oder aus Brandenburg, das ist ja immer spannend, also weil es ja immer eine Geschichte ist und irgendwie hat es was Heldenhaftes oder auch nicht Heldenhaftes, wie auch immer. Und es ist ja toll. Also so, und es ist, aber ich bin bei manchen Sachen, manchen Erzählungen, wie gesagt, ich werde so immer skeptischer auch. Also dieser Erzählung, ja, in der Osten war die Gemeinschaft so doll. Und die haben alle immer miteinander gespielt.
Aus der Notwendigkeit heraus.
Es war eine Notwendigkeit heraus. Und die leeren Straßen in den Dörfern, die sehe ich in Ostdeutschland, die sehe ich aber auch genauso in Westdeutschland. Also das ist gleich. Es ist aber nicht, dass man sagen kann, jetzt, das war früher, war es alles so lebendig und wir haben alle über einen Gartenzaun und man geredet. Ja, das ging in Bayern auch, aber jetzt halt auch nicht mehr. Wir sitzen alle zu Hause, haben die Rollos und gucken auf ihr Handy oder sind gar nicht mehr da. Also das ist deswegen. Ich bin immer so dieses eigene, manchmal diese Unzufriedenheit oder das Unglück in der Vergangenheit suchen und sich dann eine eigene Geschichte erzählen, die irgendwie so heimelig und schön klingt. Der Osten war fürchterlich. Absolut fürchterlich. Und das.
Er war halt nur da. Also man musste mit ihm und in ihm leben.
Absolut. Und das ist vielen auch total gut gelungen. Und du hast ja hier auch Flake interviewt. Die haben sich ihre eigenen Inseln gebaut und genau gewusst, wie sie es machen. Und sich, das ist natürlich großartig. Und wenn ich jetzt heute, gestern oder letzte Woche war ich am ehemaligen Tacheles, da wird mir Angst und Bange, was ist aus diesem Ort geworden? Da denke ich, meine Güte, und wie kann man denn, warum ist der Palast der Republik, warum ist der so weg? Und das finde ich schon schade natürlich, dass alles so ist so weg. So, das finde ich auch nicht, das finde ich nicht richtig. Ich finde nur, dass dieser, ich wünsche mir etwas mehr Zukunftsorientierung. Und
man könnte aber ja auch erzählen, dass eben die Ostdeutschen eben auch oft sehr lösungsorientiert waren, weil ja eben nichts da war und man sehr kreativ sein musste und letzten Endes das irgendwie geschafft hat. Aber das hat ja auch noch keiner erzählt, weißt du? Also,
aber das ist, ich denke dann auch, ja, lasst euch doch nicht so lähmen. Also lasst euch, wenn ihr jetzt, klar, ihr kriegt die ganzen Auflagen und die Bürokratie, darüber wird zu viel gesprochen, das stimmt, aber ey, kommt denn jetzt wirklich jemand vorbei und kontrolliert die ganze Zeit? Macht doch euren Kram. Macht einfach. Und,
na, man muss einfach irgendwann, das Beste ist eben erstmal anzufangen.
Hundertprozentig. Und es ging
und ja auch mit Naivität zum Beispiel, völlig. Weil das ist ein wahnsinniger Motor.
Genau, also einfach losgehen und dann, und ich glaube, es gibt dann manch, also das ist eine Mentalität, die sich verändert hat, weil ich habe das, es wird so viel gesagt, das geht ja nicht, weil die da oben oder das auch. Und dann kann ich immer sagen, ja gut, es ging im Osten theoretisch auch nichts, aber es ging alles. Warum ist diese Kraft verschwunden? Also mach doch einfach. Ist doch, also klar, es gibt, es gab früher, gab es Sachen, die einen in den Weg gelegt worden sind und die gibt es heute genauso. Und das hat, das wird es immer geben. Und da findet man halt einen Weg, ja.
Ingmar Stadelmann hat bei mir im Podcast erzählt, dass nach Mauerfall plötzlich die Lehrer ausgetauscht wurden der Schule. Und dass sozusagen eben Lieblingslehrer auch weg waren und dann kamen Lehrer aus dem Westen. Er ist ja in Salzwedel groß geworden, also in der Nähe von Magdeburg. War das bei dir auch so? Nee. Gab es neue Lehrer?
0,0. Es kam einfach, es war einfach die gleichen Lehrer mit einem anderen, wie mit so einem, wie so eine neue Benutzeroberfläche. Also das waren die gleichen Lehrer. Das war ja das Problem natürlich auch. Also dass diese
wollte ja keiner nach Elsterwerda.
A, wollte keiner nach Elsterwerda.
Oder in dein Dorf.
Ne, das war dann, genau, Schule war woanders. Aber ja. Nein, aber natürlich war immer noch das gleiche, der Sadismus, der war ja nicht weg. Also nur weil da jetzt, ja, also der war nicht weg. So. Mhm. Also das war schon noch da und ich finde, also die, also ich hatte keine gute Schulzeit und die hätte ich im Osten garantiert auch nicht gehabt. Und das ja, liegt
du hast aber, sie als sehr schwer bezeichnet.
Fand ich fürchterlich, ja, absolut. Also, und ich bin extrem froh, dass ich da gut durchgekommen bin und dass ich einen Weg gefunden habe, das für mich so umzuwandeln. Aber ich glaube, dass das, also da habe ich irgendwie Glück gehabt, da habe ich eine Resilienz gehabt und so weiter. Aber ich fand meine Lehrer, also ich gehe nicht zum Klassentreffen. Mhm. Und das habe ich auch viel später erst erfahren. Das war mir auch so, irgendwann merkt man dann so, wenn man die Geschichten hört von anderen und so weiter, dass, nee, das war nicht in Ordnung. Das, so macht man das nicht. Nee.
Du hast das ja mal in einem Zeitungsinterview erzählt, dass du, und das fand ich irgendwie sehr furchtbar, sehr traurig, diesen Satz, dass du erst als Erwachsene erkannt hast, dass du nicht dumm seist. Also das finde ich wirklich einen ganz, ganz bitteren und ganz harten Satz. Ist dann dein Erfolg heute manchmal auch so ein bisschen Genugtuung?
Nee. Also Genugtuung ist nicht mein Antrieb. Ich bin da eher nur so sehr froh, dass das so funktioniert hat und es gibt ja Glaubenssätze, die man sich selber gibt, die einen anderen geben. Und dann ist ja die Frage, schafft man es trotzdem? Also, und die können ja, das kann Beziehung betreffen, das kann Selbstbild betreffen und so weiter. Und ich hatte da für mich selber Glück und was auch immer noch dazugehört, dass ich mich davon jetzt nicht so abbringen lassen habe. Aber ich glaube, dass das dieses Bild einige Menschen haben, also die in einem Schulsystem nicht funktionieren. Und ich glaube, heute sind, das weiß ich auch, weil ich einen Sohn habe, sind Schulsysteme einfach auch anders. So sind, damals gab es aber nur so und nicht anders. Und es gab nicht individuelles Lernen oder mein Sohn erzählte neulich, ich fand das so, nee, wir haben heute gelernt, wie man lernt. Wow, wie toll, super. Und ich freue mich, dass der, darüber will ich nicht so viel reden, aber.
Mhm. Was hättest du denn damals gebraucht?
Ich glaube, was hatte ich damals gebraucht? Das kann ich dir nicht sagen. Also das ist dann auch irgendwie so, ich bin gar nicht, also das, was das ist vielleicht auch das, was ich erst schon sagte, ja, da ist es irgendwie, das war Kacke. Und das war so und jetzt nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann verstanden, ah, das stimmt nicht. Ich lerne dann einfach anders. Und die mir das eingeredet haben oder das mir Noten gezeigt haben oder eine Bewertung oder was auch immer, ihr hattet einfach nicht recht. Und auch nicht schlimm, ihr hattet einfach nicht recht. Also das kannst du ja auch mir was sagen und dann würde ich sagen, nee, das stimmt für mich nicht. Und als Kind weiß man das nicht so und ich glaube, es ist eher so eine Art, also klar, also was braucht jedes Kind? Zustimmung, Liebe, also das ist heute schon was anderes, das finde ich auch gut, dass es so ist. Und das ist aber auch da, ich will da niemanden in Schutz nehmen und das, man darf nicht vergessen, was das für eine Umstellung für diese Menschen auch war. Also Sadisten bleiben Sadisten, egal in welchem System, ja, wahrscheinlich. Aber diese Umstellung, dass ein System sich so verändert, dass du plötzlich neue Lehrpläne hast, ob sich die alle mal genau angeguckt haben, weiß man nicht. Aber ist ja auch niemand durch die, also ich weiß es zumindest nicht, durch die Dörfer gefahren und durch die Städte gefahren und gesagt, übrigens, man wirft keine Schlüssel mehr. Ja, und diese schlüsselwerfenden Lehrer, die gab es ja auch im Westen. So. Man züchtigt keine Kinder, indem man sie in die Ecke stellt und solche Sachen. Aber ich dachte auch lange, dass es eine Ostgeschichte ist. Das ist auch nicht nur eine Ostgeschichte. Mhm. Also wie viele Kinder haben das? Ist eine Zeitgeschichte. Und ich glaube, dass der, vielleicht ist der Westen, aber das ist echt nur eine Vermutung. Ich weiß, dass es in den 50er, 60er Jahren da auch so war. und durch diese ganze 68er-Bewegung und so weiter sich das verändert. Und vielleicht war der Osten da noch zu lange in diesem alten Mindset drin, in dieser
und autoritär.
Autoritär, genau. Also, aber diesen, ich fand natürlich viele Erwachsene, das ist natürlich auch Teenager-Sachen, die fand ich alle, ich fand die doof, ich fand die, genau, streng und da und nicht anwesend, was ist da los? Und ich weiß nicht, wer es geprägt hat, dieser, wir sind die Generation der Unbetreuten. Und da
das
kann man,
war ich auch.
Und da kann man sagen, ja, stimmt, wir sind unbetreut. Dann kann ich auch sagen, Mann, warum haben meine Eltern oder meine Lehrer und warum haben die nicht mehr auf uns aufgepasst? Weil die komplett überfordert waren. Mhm. Also weil da einfach, also wenn wir jetzt uns angucken, wie die Menschen überfordert waren und sind von all den Sachen, die jetzt passieren.
Dann muss man das multiplizieren, mal wie viel, ne?
Ja, und die haben ihre Jobs verloren, die haben ein System verloren, die haben festgestellt, dass der Nachbar sie die ganze Zeit bespitzelt hat. Da ist ja eine Welt zusammengefallen. Und das Versprechen, dass alles geiler wird, ist nicht eingetreten. Mhm. Totale Überforderung. Und dann ist der Matthias, dreht
tanzt
noch,
aus der Reihe.
Tanzt völlig aus der Reihe und hört Punkmusik die ganze Zeit und ist überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also
normaler Teenager,
normaler, würde ich mal sagen. Genau, normaler Teenager, würde ich auch sagen. Aber ich habe da auch ein bisschen in den letzten Jahren, also wie gesagt, ich fand es nicht gut, aber ich kann es auch ein bisschen mehr verstehen, warum Lehrer, Lehrerinnen, Leute auch, es waren alle überfordert, wahnsinnig überfordert. Mhm. Und heißt immer noch nicht, dass man irgendwie sadistisch drauf sein muss, aber ich meine, wie oft erleben wir Leute im Straßenverkehr und denken so, Alter, was ist los mit dir? Ja.
Hat es denn in deiner Familie auch diese Umbrüche gegeben, also Jobverlust bei den Eltern und so weiter? Ja,
ja, voll.
Das finde ich, sowas prägt ja schon sehr, ne,
total,
als Kind, weil da war ja doch die DDR, auch wenn es natürlich von oben so war, war ja da, ja, Arbeitslosigkeit gab es ja nicht. Ne?
Es gab es nicht und es gab nicht, also gerade auch bei den Frauen, das gab es ja alles nicht. Diese, also das, und plötzlich, und also nahezu alle Menschen, die ich kenne, definieren sich zu einem großen Teil durch ihre Arbeit. Jetzt. Früher und also damals natürlich auch. Und wenn du plötzlich aber das nicht mehr bist, das hat ja eine unglaubliche Scham gehabt. Und du hast plötzlich deine Arbeit nicht mehr gehabt.
Existenzängste.
Totale Existenzängste, nicht zu wissen. Das gab ja auch viele Firmen, die ihre Arbeiter nicht richtig bezahlt haben.
Die Rechnung nicht bezahlt haben.
Genau. Und dann hast du so, wie können wir uns die Zahnspange leisten oder nicht? Das waren plötzlich Fragen. Und diese Fragen musste man sich vor der Wende so nicht stellen. Zumindest das, was ich darüber weiß. Mhm. Und natürlich macht das unglaublich viel. Und du kriegst Arbeitslosengeld? Was?
Ja, also ich glaube, ich war auch mal ein, zwei Monate oder so. Und ich glaube, da in dieser Wendezeit 1990 oder so, ich bin nicht zum Arbeitsamt gegangen. Mhm. Also das,
was
war
dir
auch
peinlich war?
Ja, das war ein Mindset gewesen. Ne? Peinlich, macht man nicht, geht nicht. Man muss jetzt gucken, wie man weiterkommt und dann ging es ja auch weiter. Ich habe ja in der Gastronomie und Hotellerie da gelernt und da war ja wirklich so mit Einführung der Westmark, wollte ja, wie ich immer so schön sage, keiner mehr ein Glas Bier für Westmark trinken in der Kneipe. Erstmal.
Ja, erstmal jetzt schon, ja.
Ja. So, und die Kneipen waren dann halt leer, ne? So. Und dann hat man halt eben auch erstmal den Job verloren. Und dann musste man ja gucken, wie geht's weiter.
Ja, diese grauen Gebäude, diese Arbeitsamtgebäude, das ist ja auch allein hingehen.
In Leipzig ja im Übrigen in der ehemaligen Stasi-Zentrale.
Ach, wirklich? Ja. Ah ja, wow.
Also in diesem Komplex.
Interessant. Ich hatte das, als ich war dann irgendwann, bin ich ja nach Berlin gezogen und ich musste dann auch irgendwann zum Arbeitsamt. Und das denke ich jetzt erstmal wieder drüber nach. Ich fand das ganz schlimm auch. Und natürlich kannst du sagen, keine Ahnung, als 20-Jährige bist du mal kurz arbeitslos, ist doch scheißegal.
Genau.
Also
aber in
jetzt,
dem Moment siehst du das ja nicht von der Perspektive als 45-Jähriger.
Nee, das sowieso nicht. Aber du hast also trotzdem bei Arbeitsamt, war ganz lange, das ist fürchterlich, wenn man da hin muss. Und wahrscheinlich dann einfach auch geprägt durch Eltern, die, okay, ich muss zum Arbeit, das ist Schlimmste.
Ich glaube, das geht aber den Leuten heute auch genauso.
Würde mich interessieren, ob das so ist. Ich glaube, es ist ein, ich meine, es klingt auch wirklich Arbeitsamt.
Das ist, das heißt auch ja jetzt Agentur. Ne?
Genau. Agentur für Arbeit oder Jobvermittlung und so. Klingt auch ein bisschen netter, aber Arbeitsamt ist auch schon.
Deswegen hat man es wahrscheinlich auch umbenannt.
Die und, Arbeitslosen. Und dann, du bist, ja. Das ist schon auch krass.
Ja,
also du bist Arbeit, du hast keine Arbeit mehr, du bist die los. Du bist deine, du bist das, was du bist du los. Schon schlimm.
Ja, das zeigt dir ja den Stellenwert.
Ja, voll.
Genau. Haben dann deine Eltern ganz andere Jobs gemacht oder konnten die in ihren Metiers wieder Fuß fassen?
Die sind in ihren Metiers größtenteils geblieben, ja. Genau, und es hat sich dann auch alles so im Rahmen okay entwickelt. Genau.
Keine harten Zeiten.
Du schon auch harte Zeiten, aber es gab ja dann irgendwann mal einen Mindestlohn. Und ja, das ist schon auch gut, dass es den gibt, sag ich mal. Mhm. Ja. Ja, das hat sich am Osten.
In anderen Ländern selbstverständlich.
Genau, es hat lange gedauert und das haben auf jeden Fall einige Leute hardcore ausgenutzt. Und interessanterweise auch nicht immer nur der böse Westen, sondern einfach die eigenen Leute, die Firma hatten und gesagt haben, du arbeitest für 5 Euro und ich bezahle dich übrigens auch gar nicht am Ende des Monats. Kündige doch. Mhm. Ja. Also ist meinen Eltern, glaube ich, nicht passiert, aber kenne ich trotzdem woanders auch, ja. Das ist schon. Ja.
1990 gab es ja noch 11.800 Einwohner in Elsterwerda.
Boi, du bist aber gut organisiert hier.
Heute sind es 7.600, also hat man das damals mitgekriegt, dass es eine Abwanderung gab?
Nee, ich habe es dann irgendwann in unserem Dorf eher gemerkt, dass es weniger geworden sind. Und ich habe es irgendwann auch mal nachgeguckt, dass es weniger. Heute sind es 7.000?
600, ja.
Ja.
Ein paar zerquetschte.
Ja, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass sich gerade wieder ein bisschen was belebt oder belebter wird. Also wenn ich jetzt durch Elsterwerda fahre, das war mal wirklich eine sehr, gefühlt sehr tote Stadt, weil ja viele weggegangen sind und jetzt ist da wieder Marktplatz, ist wieder belebt. Es gibt irgendwie eine Eisdiele, eine neue, da ist irgendwie recht viel los. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl, letztes Jahr, im Mai war ich ein paar Tage da und da dachte ich auch, Mensch, okay, hier geht ja, also dafür, dass man hier so mal gar nichts war, ist das irgendwie jetzt irgendwie wie so mitten in der Woche, viele Leute hier an dieser Eisdiele und irgendwie ein bisschen hier auf dem Markt stehen viele Autos und Leute laufen rum, also erstmal in Ordnung. Mhm. Ja,
und deine Familie ist da geblieben?
Ja.
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 Was hat man denn dann in den 90ern, ne? Was hat man dann als Teenager in der Freizeit gemacht? Kam da schon die Musik dazu?
Total, bei mir war Musik absolut die Lebensrettung, würde ich sagen. Bei mir war das so, ging das mit Ärzte los, ging so über in Punkrock, also Deutschpunk, Slime, aber auch Böse Onkels, habe ich auch gehört, Toten Hosen. Und dann kam irgendwann der Retter aus Seattle und
hieß der Eddie Vedder oder?
Der hieß Kurt Cobain natürlich. Der hieß Kurt Cobain und dann war alles gut, weil alles schlecht war. Nein, also das war für mich dieses Nevermind-Album, das hat das hat alles verändert für mich, ja.
Aber da hast du noch nicht zur Bassgitarre gegriffen?
Nee, das kam dann erst später über Tokotronic eigentlich. Und das war das so. Also ich habe Gitarre gespielt durch die junge Gemeinde, da gab es jemanden, der das gespielt hat und der hat mir so die ersten Griffe so gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Und dann habe ich Tokotronic gehört und dachte, naja gut, das hört sich so an, als würde man das auch hinkriegen können.
So. Schrammel, Schrammel.
Schrammel, Schrammel, die können jetzt auch nicht so super singen und die Texte sind ganz einfach irgendwie. Also ich fand das ganz toll und so fing das dann an mit der, dass ich dann selber Musik gemacht habe, ja.
Aber die Eltern haben gesagt, Junge, du musst erst mal was Richtiges lernen.
Ja,
du hast eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht, ne?
Genau.
Ungefähr 96?
96 bis 99, genau. Also es wäre überhaupt gar keine Option gewesen, nicht eine Ausbildung zu machen. Ich hätte aber auch nicht weiter in die Schule gehen können. Also ich hab nicht die Berechtigung gehabt zur nächsten Stufe. Das heißt, es war dann eh nur Ausbildung möglich. Genau. Also und da gab es aber, da hatte ich schon irgendeine Band, aber das war natürlich noch gar nicht irgendwie, wäre noch keine Option gewesen zu sagen, so übrigens, Ja, das mache ich jetzt hauptberuflich.
Du hast dann in einem Lampenladen gearbeitet, hast also Lampen verkauft.
Also eigentlich ist es ein Möbelhaus gewesen. Mhm. Regent Möbelparadies Elsterwerder.
In der Lampenabteilung.
In der Lampenabteilung war ich genau, weil die, also man läuft ja als Auszubildender, läuft man ja alle Stationen durch. Und ich war sehr lange in der Lampenabteilung, weil die Frau, die sie betrieben hat oder die verantwortlich war, die war ja lange krank. Genau, und deswegen war dann ich als Auszubildender, war dann der Chef der Lampenabteilung. Herrlich.
Ja, schön.
Wirklich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Klar. Was hast du da fürs Leben gelernt?
Ich habe fürs Leben gelernt, und das würde ich tatsächlich auch allen immer empfehlen, dass ich habe gelernt, da würde ich sagen, mit allen Menschen reden zu können und zu müssen. Egal wer da kommt, man muss ja mit jedem und jeder reden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, wenn du so lange in der Schule bist, dann ist das ja, du bist mit deinen Schulkameraden, Kameradinnen, dann gehst du in die Uni, dann hast du mit den Leuten, bist du immer unter deinesgleichen und suchst dir immer deine Peers und deine Bubble. Und vielleicht kennst du mal oder so, dann hast du was, aber so dieses anderen wirklich was zu verkaufen, was sie vielleicht gar nicht wollen oder sich da gar nicht so sicher sind, das zum einen. Und natürlich auch die Kollegen und Kolleginnen, die ja völlig unterschiedlichste Altersgruppen, Interessen hatten, mit denen den ganzen Tag zusammenzusitzen, und die wussten jetzt nicht, wer Nirvana ist. So, die wussten, wer Pur ist, aber nicht Nirvana. Das war für mich dann, den Unterschied habe ich auch erkannt. Und das fand ich total gut und total lehrreich, da irgendwie so einen Weg zu finden und so doch auch Gemeinsamkeiten zu finden. Das hat mich, glaube ich, was das betrifft, total geprägt. Ja,
ja, das erdet einen auch. Voll. Ne? Also könnte ich zu meiner Ausbildung genauso sagen. Womit ja auch...
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Das nannte sich Facharbeiter-Kellner. Ganz ungegendert. Mhm. Genau. Im Fünf-Sterne-Hotel, im Hotel Merkur, heutiges West-Inn in Leipzig.
Ah ja, okay.
Das ist dieses Hochhaus neben Hauptbahnhof. Das haben die Japaner in den 70er Jahren gebaut.
Oh wow. Ich bin jetzt demnächst in Leipzig, gucke ich nochmal besonders hin.
Du musst also, wenn du aus dem Hauptbahnhof gehst, guckst du ganz scharf nach rechts. Mhm. Dann siehst du da ein großes Hochhaus und das ist es.
Ist es, okay. Da war da die Wirkungsstätte von dir. Die
absolut.
Erste. Schön.
Ja, genau. Ja, und was hattest du eigentlich, sag ich jetzt mal, wenn du im Lampenladen gestanden bist oder in der Lampenabteilung und da war nichts los,
ja,
und dann lief Pur über die Lautsprecher, was hast du eigentlich gedacht, was dein Traum oder ja, was dein Traum vom Leben ist?
Ich wollte total Musiker werden. Das war Musiker oder irgendwie im Medienschaffend, ohne dass ich das damals so wusste. Ich habe mit Freunden, mit denen ich dann auch später meine Band gegründet habe. Wir haben eine Schülerzeitung rausgebracht. Also ich war der Herausgeber der Schülerzeitung auf dem Gymnasium. Und Penetrant hieß sie, guter Name. Und dann haben wir später ein Fanzine gemacht. Das war im Grunde, waren das...
Sag mal, was ein Fanzine ist für die Leute, die zuhören und das nicht wissen.
Ein Fanzine ist eigentlich eine sehr, sehr... Also heute sagt man Content Creator. Und das waren Magazine, die man selbst rausgegeben hat, die man selbst kopiert hat oder kopieren lassen hat. Und die sich meistens Fan mit einer bestimmten, also die sehr aus einer, ich bin Fan von Tokotronic und deswegen schreibe ich über Tokotronic und ich bin Fan von den Toten Hosen. Also es gab nicht dieses journalistische, ich bin ja irgendwie so distanziert, sondern man war einfach Fan und hat ein Magazin rausgemacht. Heute ist es auch Influencer. Also das ist also wirklich die früheste Form dessen. Genau, und das haben wir gemacht. Und das war irgendwie so da, ich habe dann auch, während ich da in der Alarmabteilung saß, habe ich Artikel geschrieben und also so auf Hand und dann später abgetippt und solche Sachen. Genau, ich dachte irgendwie, ich werde bestimmt mal nach Dresden oder nach Berlin ziehen und mal gucken. So, ich hatte noch keine, also dass ich, genau, ich habe, also es gab dann so ein Schlussgespräch und da habe ich dann schon gesagt, nö, bleiben, aber hier bleiben, nein, danke.
Um wen zu zitieren?
Tokotronic. Genau. Ja, also eigentlich, aber hier leben, nein, danke, aber genau. War aber total nett. Also ich würde auch nie was Schlechtes über dieses Möbelhaus sagen, weil das wirklich es war lustig. Und wie gesagt, ich finde das gut, Sachen zu machen, die man jetzt nicht, keine Ahnung, mit denen man, also Teppiche und Lampen haben mich wirklich nicht interessiert. Aber ich fand es überhaupt nicht.
Aber Menschen.
Aber Menschen und ja, und dann beschäftigt man sich halt mit Lampen. Ist ja okay. Also,
Na, ja. Absolut respektabel.
Ja, finde ich auch.
Und dann aber, du warst ja gerade dann fertig, weil du sagst, bis 99 und dann kam gleich die Band. Also das klingt mir ja schon auch nach einem großen Glücksumstand.
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich,
das hast du mit Freunden gemacht.
Das habe ich mit Freunden gemacht. Also ich hatte schon, also für, ich war da schon, das war dann Ende der Ausbildung und ab einem gewissen Punkt war mir schon klar, ich möchte Musiker sein und ich möchte davon leben können. Und ich habe eine Band gehabt und habe denen gesagt, ich will bei Rock am Ring spielen. Da haben die gesagt, ja klar, sicher willst du das. Ne? Und dann habe ich die Band aufgelöst und gesagt, na, ihr wollt das nicht genug. Und dann habe ich mir neue Leute gesucht. Und die haben gedacht, ja, na gut, machen wir mal.
Und wie schnell habt ihr dann einen Plattenvertrag bekommen? Also
ich glaube, zwei Jahre hat es gedauert.
Ja, aber das ist ja nix.
Ich weiß, aber ich bin mir nicht mehr, vielleicht auch 3 Jahre, keine Ahnung. Also ich bin dann nach Berlin, habe mein CV gemacht in Berlin. Dann habe ich noch ein Jahr bei einer Plattenfirma gearbeitet und dann.
Du hattest also Zugang.
Ich hatte dann irgendwann Zugang, genau. Und der Plattenvertrag kam dann irgendwie, war eine ähnliche Zeit dann irgendwann. Genau. Also ich war, aber für mich war der Plan total klar. Ja.
Mhm. Ja. Weil ich fand es schon erstaunlich, weil so eine Band aus Elsterwerda, dass die dann mal hoppla die hopp irgendwie so einen Plattenvertrag bekommt. Also ich meine, da muss man schon vielleicht sich ein bisschen auskennen oder ganz viel Glück haben, ne?
Ja, aber ich, Also nachhinein, man ist ja sowieso total naiv, logischerweise. Aber für mich war das vollkommen klar.
Das ist super.
Ja, voll.
Und hat es dann zu Rock am Ring gereicht?
Es hat gereicht und es war natürlich genauso, wie man es sich vorstellt, nicht. es hat das Leben nicht verändert.
Es hat geregnet und.
Es hat geregnet.
Echt?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Nee, also das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Aber ihr habt 14 Uhr gespielt und.
Nee, wir haben zweimal da gespielt. Und guck mal jetzt, also ich weiß nur noch, also aber lustig, weil hier auch was von Dave Gahan hängt.
Ja,
beim zweiten Mal hat dann Depeche Mode gespielt und ich fand das viel toller, dass ich da Depeche Mode von der Bühne aus sehen konnte, als dass wir da selber gespielt haben.
Neidisch bin ich jetzt.
Siehst du? Sofort. Also, nein, also das ist natürlich ein großes Glück gewesen auch, dass das so geklappt hat, aber es ist, wenn man Anfang 20 ist, dann ist ja das Schöne, dass man denkt, also klar werde ich Rockstar und das ist ja super. Dass man das denkt und dann überhaupt nicht hinterfragt, wenn irgendjemand sagt, aber bist du bescheuert, wie denn das? Nö.
Aber die Leute gibt es ja wahrscheinlich auch auf dem Weg, viele, die das sagen, leider.
Ja, das schon, aber weiß ich nicht. Aber das ist ja das Tolle, also das ist, dass man das so, und das muss man auch unbedingt machen dann, wenn man das denkt, dann man kann ja immer noch später immer noch was anderes machen.
Was war euer größter Erfolg neben Rock am Ring?
Es gab einen Song, der hieß Ein ganzer Sommer und das war dann schon, das war so in den Charts, lief im Radio, wir haben dann wirklich viele Festivals gespielt.
Viva noch und so, ne?
Viva, MTV, große Konzerte, genau, und natürlich das, was man so denkt, Alter, das gibt's ja gar nicht. So, wir sind jetzt wirklich die ganze Zeit unterwegs, spielen, sind auf den Festivals, sehen Depeche Mode von der Seite,
Das Konzert beim Rock am Ring fand ich allerdings, ich habe das neulich mal
fürchterlich
gesehen auf YouTube. Das gibt es da im Ganzen, weil damals, und das müsste man wirklich einen Appell machen. Ich finde es ganz, ganz schade, dass das nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird. Ich habe das geliebt, wenn man selber nicht dabei sein konnte, dass das live übertragen wurde. Und mit wahnsinnig guter Regie und so weiter, auch damals eben bei Depeche Mode.
Aber das Konzert war
aber
nicht
das
gut.
Konzert war nicht gut.
Das Konzert war gar nicht gut, weil das Publikum überhaupt nicht, die fanden das ganz fürchterlich. Und ich werde nie vergessen, wie Dave Gahan sich irgendwann umdrehte und zu seinem Schlagzeuger gegähnt hat. Und das so gemacht hat und sich wieder umgedreht hat und dann seinen Tanz aufgeführt hat. Und das dachte, ah, das ist ja cool, guck mal, ist der Headliner bei Rock am Ring, mies langweilig. Ja.
Ihr habt euch dann 2010 aufgelöst. Blickst du heute wehmütig auf deine Musikerkarriere?
Nee, total glücklich gucke ich da drauf. Also gibt ja wirklich kaum was Schöneres. Also für mich zumindest, man erfüllt sich gemeinsam mit Schulfreunden so ein Teenager-Traum. Also diese, keine Ahnung, vorm Spiegel stehen passiert dann wirklich. Also das sind aber auch wirklich, ist da nicht der Spiegel, sondern da stehen wirklich Leute. Wir haben 4 Platten rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir gespielt haben. Und ich war meine ganzen 20er im Grunde im Tourbus und war irgendwo. Und das und habe alles, also von MTV bis Stefan Raab und diesen ganzen Bums irgendwie mitgemacht, habe super viele Leute kennengelernt, die ich teilweise heute noch kenne und auch wieder treffe. Und das ist unfassbar schön.
Und warum war Schluss?
Weil es nicht mehr weiterging. Also weil wir uns irgendwann nicht mehr verstanden haben, weil der Erfolg dann irgendwann auch nicht mehr so groß war. Und das, man verdummt einfach. Also das ist, man spielt dann halt das dritte Mal in Augsburg im Kerosin. Daran mache ich es immer fest und sagt sich, ja gut, also das habe ich jetzt auch echt 3-mal gesehen und
das hat nicht mal den Kick dann.
Das ist dann egal, genau. Und dann kann man dann sagen, okay, was Schweinig spielen, können wir nochmal 2-mal hier spielen. Ja, aber dann ist irgendwie und ich wollte nie, das treibt mich bis heute an, ich finde so Zeitgeist oder irgendwie eine Art von, man macht etwas, was irgendwie in der Zeit verwurzelt ist, das finde ich gut. So, ich gehe nicht auf Konzerte von Blumfeld, die das Album von vor 30 Jahren spielen. Das ist irgendwie, finde ich, nicht relevant. Und so aus Nostalgie irgendwo hingehen. So, das hat mich noch nie, ich bin auch nicht
das
so
ein. Kommt noch.
Das kann gut sein, also vielleicht, aber. Und klar, wenn Paul McCartney spielt und Blackbird spielt, logisch, da bleibt mein Auge nicht trocken. Aber nee, das habe ich noch nie. Und es war dann, wäre bei Virginia jetzt auf jeden Fall genauso gekommen. Dann hätte man irgendwie hätten wir heute noch einen ganzen Sommer gespielt und es wären halt 50 Leute da. Und das, nee.
Nimmst du einen Bass heute noch in die Hand?
Ganz selten. Also der steht da, aber ich weiß auch, der wird irgendwann wieder seinen Weg zurück auf meinen Schoß finden. Und ich träume immer noch von so einer Altherren-Reggae-Band, die irgendwo im Keller spielt.
Reggae?
Ja, das ist super, da muss man nicht viel machen.
Das ist immer der gleiche.
Ist immer das gleiche. Sound. Ja, dann kifft man ein bisschen und dann spielt man das. Die schlimmste Vorstellung wäre allerdings, es müsste Musik sein mit Leuten, die absolut keine Ambition haben, irgendwo aufzutreten. Einfach nur ein bisschen rumspielen. Die meisten wollen ja vor Publikum spielen, das interessiert mich einfach gar nicht.
Seit 2016 bist du ja einer der erfolgreichsten Podcaster des Landes. Also ich bewundere dich ja für deine 3- oder mehrstündigen Gespräche. Also ich könnte es nicht. Wie schaffst du es, so lange die Konzentration zu halten?
Wer sagt denn, dass ich das mache?
Ja, ich habe gelegentlich auch mal reingehört.
Ja, also Kann ich ganz schwer sagen. Ich glaube, das hat was mit, wir haben erst über Lernen gesprochen oder dumm fühlen oder solche Sachen. Bei mir hat es, ich finde es super. Also es gibt, also ich war jetzt am Wochenende beim Marathon dazu geguckt, fand das einfach wahnsinnig krass, was die da machen. Und es ist aber dann, Harry Styles läuft halt in unter 3 Stunden. Und warum läuft er? Weil er es irgendwie gerne macht, weil er irgendwie. Flagge, der ja auch hier war, ist auch mitgelaufen, 4 Stunden. Wenn du da Bock drauf hast und dich das glücklich macht und du, dann geht das auch. So, ich bin auch mal einen Halbmarathon mitgelaufen, dann ist mir irgendwann langweilig geworden. Und wenn es dir nicht langweilig wird, dann läufst du halt auch einen ganzen Marathon. Und es ist, also klar, es ist anstrengend, auch ein 3,5-Stunden-Gespräch ist anstrengend, aber währenddessen macht es Spaß, deswegen geht es, glaube ich, auch, ja, würde ich sagen.
Stimmt mein Eindruck, dass du den Ossi nicht so raushängen lässt in deinem Podcast, wenn du Gespräche mit Menschen führst, auch die in der DDR geboren sind?
Belegen Sie bitte.
Ja, ich habe jetzt keinen konkreten, aber zum Beispiel im Gespräch mit Dirk Oschmann oder so, also du hast da relativ wenig Referenzen von dir mit eingebracht. Ist das ein Stilmittel oder?
Ich denke drüber nach gerade, deswegen gibt es die Pause. Nee, es ist nicht ein Stilmittel. Ich glaube, das hat so manchmal, ich gehe eigentlich in jedes Interview so rein, wie ich jetzt gerade bin. Und das und ich denke heute an das Gespräch, also ich bin heute ein wenig ein anderer, als ich gestern war. Und heute denke ich über das Gespräch, was ich gestern mit Lars Klingbeil geführt habe, denke ich, also was, meine Fresse, ey, was hast du denn da rumgestochert? So. Und dann gibt es vielleicht ein Gespräch mit Dirk Oschmann, wo ich irgendwie weniger über mich erzählt habe. Und dann gibt es aber Gespräche, wo ich mehr über mich erzählt habe, weil ich dann irgendwie gelabert habe. Oder weil ich, keine Ahnung, dann gibt es ja manchmal den, man denkt, ach Mensch, heute bin ich aber wahnsinnig witzig. Und dann macht man irgendwie Witze und die sind vielleicht auch gar nicht so witzig. Also ich versuche immer so reinzugehen, wie ich bin. Und das, also am Anfang habe ich das noch nicht so doll gemacht, aber jetzt so seit 3 Jahren versuche ich das sehr doll auch sozusagen, dass ich mir da einfach nicht so sage, ich bin jetzt so. Und dann kann das natürlich auch sein, kann dein Eindruck sein, dass bei Dirk Oschmann das nicht so, das weiß ich aber nicht mehr. Ich würde aber immer sagen, dass ich immer aus meiner persönlichen Neugier daraus frage. Und die kann sein, also so bei Dirk, da weiß ich, da kam das her mit den Unbetreuten. Und dass Dirk Oschmann da war, also dass wir eine Generation der Unbetreuten sind und dass Dirk Oschmann da war, ist natürlich mein eigenes Interesse sozusagen. Das hat was mit mir zu tun. Wie würde ich sagen, alle Gäste was mit mir zu tun haben. Deswegen würde ich nicht sagen, also weiß ich nicht, kann ich den nicht, also kann sein, dass ich an dem Tag, also es ist nicht so wie, es gibt auch Kai Pflaume, habe ich mich auch schon drüber, habe ich ihm auch schon gesagt, der hat das so, er kommt aus dem ehemaligen Osten und der versteckt das sehr doll, finde ich.
Da gibt es mehrere. Also gut, zum Beispiel Maybrit Illner, die gibt ja sowieso recht wenig Interviews oder sitzt auch nicht in Talkshows oder so rum. Da hat man auch nie was gehört. Das fand ich in manchen neuralgischen Punkten in den letzten 35 Jahren auch manchmal ein bisschen schade. Und bei manchen, die du vielleicht auch schon erwähnt hast, übrigens habe ich mal mit Kai Pflaume zusammengearbeitet, bei manchen, möchte ihn jetzt nicht speziell da nennen, aber da kommt das immer, wenn es gerade so ein bisschen wieder en vogue ist, dass man da so ein bisschen die Welle mitreitet.
Aber ich habe mich mit dem sehr gut darüber unterhalten, ja? Über seine Fluchtgeschichte und so weiter. Also ich fand das dann auch interessant und er hat auch gemerkt, dass mich das einfach wirklich interessiert und ich nicht so, ich glaube, er mag einfach nicht in so Schubladen gesteckt werden. Ich kenne auch eine bekannte Autorin, die gar nicht zu diesem Thema reden will, weil sie irgendwie nicht eine Ostautorin sein will. Das gab es ja auch mal eine ganze Zeit lang, dass du dann so ein, du hast dann so ein,
total.
Du hast dann so einen Stempel, du bist, ach so, bist, ja. Ach so.
Aber das sollte auch vorbei sein.
Absolut. Und ich glaube, das ist es jetzt auch, würde ich sagen. Also deswegen.
Da trauen sich jetzt doch nochmal ein paar, die gesamtdeutsch eine Karriere gemacht haben, so ein bisschen aus der Deckung.
Absolut. Ich habe jetzt gerade die Dokumentation über Franziska van Almsick gesehen. Super, großartig. Ne?
Ja, fand ich auch super.
Absolut. Und ich glaube, man kann das einfach, also das würde ich mir wünschen, dass man einfach darüber, das ist genau, was ich erst schon gesagt habe, sollte auch jemand, der aus Bayern ist, genauso darüber reden wie aus MacPom, Brandenburg. Und das hat, ne, die Erfahrung, die jemand gemacht hat, der im Braunkohlegebiet aufgewachsen ist, ist auch besonders und genauso in der Großstadt. Also das und natürlich prägt einen politisches System.
Aber die Brüche, genau, zwischen zwei Systemen sind absolut. Ja schon eklatant.
Voll. Und es ist einfach, wir haben einfach eine andere Geschichte, als also im Sozialismus aufzuwachsen, ist einfach was anderes.
Mhm. Ja. Genau, absolut. Jetzt gibt es noch die berühmten Fragen zum Schluss.
Schön. Guck mal, ich gucke mal auf meine Uhr. Du bist ja super.
woher kommt der Name Matze?
Der Name Matze kommt, das fragst du alle, ne? Nein, Spaß.
Die heißen doch nicht alle Matze.
Ich weiß. Der Name kommt daher, dass eine alte Bekannte von mir, die hat mich irgendwann einfach Matze genannt. Da bin ich nach Berlin gezogen, war Anfang 20 und nannte mich immer Matze. Und dann fing, das ist ja manchmal so, man kommt ja irgendwo neu hin, es gibt einen komplett neuen Freundeskreis und plötzlich fangen alle an, dich irgendwie anders zu nennen. Ich habe übrigens in Brandenburg hieß ich und ich bin bei einigen immer noch so im Handy drin, Toko, weil ich so ein Tokotronic-Fan war und so aussah, als würde ich da mitspielen. Bin ich froh, dass ich heute nicht mehr so genannt werde. Und,
das können wir wieder einführen.
Hotel Toko wäre auch wirklich hart. und dann ist es irgendwie so geblieben und dann finde ich, genau, und das ist dann irgendwann so im sehr privaten bin ich Matthias und im eher öffentlicheren bin ich Matze. Mhm. Ja.
Du magst als ehemaliges DDR-Produkt magst du ja Softeis, habe ja, ich gelernt.
Sehr gut.
Mhm. Wo gibt's das Beste in Berlin?
Oh, kann ich dir nicht sagen. Ich wüsste nicht, wo ich ja das letzte Mal Softeis gegessen habe. Es gibt, glaube ich, eins am Alex, neben dem Decathlon. Da habe ich aber neulich keins gegessen.
Mhm. Frankfurter Allee gibt es noch eins.
Du hast recht.
Ne? Ja. Nähe Samariterstraße.
Ja, ja, darüber, ja. Aber da wüsste ich nicht, ob ich da schon mal Eis gegessen habe. Ich habe jetzt eine Fahrradtour durch Brandenburg und Sachsen gemacht. Und da habe ich mehrmals Softeis gegessen. Fand ich super. Habe ich meinem westdeutschen Freund das Softeis.
Das kann man natürlich niemandem vermitteln, der kulinarisch ein bisschen gebildet ist oder da so gewisse Ansprüche hat. Der fragt sich, was soll das?
Nein. Das ist
dieses
super soft,
wässrige Zeug.
Super, großartiges Softeis. Also, und ich bin Purist, also Vanille und Schoko. Mhm. Bei all den anderen Eissorten, die neumodischen, die es ja auch hier in dieser Gegend gibt, da probiere ich gerne alles aus. Aber bei Softeis doch bitte nur das, oder?
Ja, und dann gibt es noch Himbeer-Vanille, ne? Das,
ja,
also
aber,
das war ja immer so diese zwei.
Und
oder
aber,
man konnte.
Aber es gibt
Sorte.
Jetzt auch schon, ich habe jetzt auch unterwegs dann, was war es, irgendwas wirklich Verrücktes. Und da habe ich gesagt, nee, also komm jetzt
kein
bitte.
Kein blaues Softeis.
Nee, ja. Oder auch nicht irgendwie so Aprikose mit Zimt.
Nein. Nee, das muss klassisch
sein. Da waren wir keine, sind wir Puristen, schön.
Absolut. Welche Produkte schätzt und benutzt du heute sonst noch?
Risa-Nudeln finde ich lecker nach wie vor, die gibt es immer bei meinen Eltern. Also die sind ja nun wirklich aus dem Osten. Und ansonsten, ich merke tatsächlich immer noch das Ostbrot. Aber das ist natürlich aus der.
Gehst du ja immer zum Ostbäcker?
Nicht immer, aber ja. Ich mag das Ostmischbrot gern. Ich mag die Ostbrötchen. Und es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Ostbrot und Westbrot. Mhm. Und genau, aber die Bäckerei meines Opas und dann später Onkels ist leider zu. Deswegen gibt es, also ist diese Linie gibt es leider nicht mehr. Naja.
Es versiegt die
es
Quelle.
Es versiegt, es gibt keine Streusel mehr. Schade.
Ach, Mist. Was war dein erstes Album für Westmark?
U2, Achtung Baby. Ist in Ordnung, oder?
Ja, aber das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Da müssen manche viel rumdenken.
Nee.
Meins war New Flame von Simply Red.
Auch gut.
Kann man auch noch heute mitleben.
Absolut, völlig. Also ich würde sagen, ich habe trotzdem gewonnen.
Ja, absolut, absolut. Ja. Was ist dein
mit
Song?
Mit Trabi drauf.
Ja, na klar.
Ja, also genau. Hier ist auch noch ein richtig Bezug hier heute. Ja.
Mhm. An der Mauer produziert, das Album.
Ja.
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Ey, das
bitte
ist,
nicht David Hasselhoff.
Nee, es ist aber schon so ein bisschen David Hasselhoff tatsächlich.
Auweia.
Irgendwie ist der mir ein Heiliger. Also ich habe keine Ahnung, warum. Da bin ich echt brainwashed und ich komme nicht.
Das ist ganz schlimm.
Ich komme aus der
Nummer.
Ja, natürlich. Ich komme aus der Nummer auch gar nicht raus.
Tokotronic und David Hasselhoff. Also.
Ich bin flexibel sozusagen. Nein, aber es ist auch irgendwie Freiheit von Westernhagen, was ja dann später rauskam. Es ist aber auch auf jeden Fall Wind of Change, natürlich.
Nein.
Ja, sicherlich.
Ich auch schon. Also es ist Born in the GDR, das ist gesetzt.
Ja, ich habe das aber, ich empfinde das mehr als ein, ich finde das nicht als ein Wendesong. Nee, für mich ist der ein Bezug zu. Der ist nicht sozusagen, der ist nicht der Soundtrack der Wende. Okay. Würde ich sagen. Und für mich ein Soundtrack ist wirklich, wenn Klaus Meine anfängt zu pfeifen, dann sehe ich die Bilder im Fernsehen von mir.
Und man kriegt es tagelang nicht mehr aus.
Es ist großartig.
Ich lasse es mal so stehen.
Ja, danke.
Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Rammstein. Ja, also würde ich sagen, eine stabile
DDR. Kann man gelten lassen.
Ist eine DDR-Band.
Knapp.
Also es gibt keine ostigere Band in Deutschland als Rammstein, würde ich sagen.
Deine Top 3 DDR-Songs.
DDR-Songs. Na, ich nehme natürlich einen Gruß an Frau Merkel, die ja wahrscheinlich auch zuhört. Du hast den Farbfilm vergessen. Ich nehme... Frank Schöbel... Weihnachten in Familie.
Schön.
Und
deine Kindheit?
Absolut, absolut jedes Weihnachten.
Ich glaube, das wird heute noch verkauft.
Ist super, also das ist ein großartiges Album. Ich habe es gerade gehabt, als ich fortging. Oh, wie hieß der Interpret?
Karussell mit Dirk Michaelis.
Ja, ja, super Lied. Ja. Mhm. Ja. Wahnsinnsmelodie. Es ist natürlich auch so ein bisschen alt wie ein Baum von den Pudis, aber irgendwie finde ich den.
Das ist aber mehr von Eltern wahrscheinlich geprägt.
Der ist aber irgendwie, ist der auch. Nee. Manfred Krug auch ein bisschen, aber das ist ja alles. Das kriege ich nicht mehr so richtig. Das habe ich dann alles später gehört auch. Mhm. Ja, ja. Aber nee, die drei. Hm.
Ja, dann sind wir schon am Ende. Danke, herrlich, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat mich sehr gefreut.
Super, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe, wie gesagt, ich traue meiner eigenen Geschichte nicht mehr, aber das war doch gut heute, ein wenig zumindest zuzugeben.
Danke.
Danke dir. Dankeschön. Schön, dass du das machst.
Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Like zu hinterlassen bei Instagram, Facebook oder ein Abonnement bei YouTube oder dort, wo ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal.